Ein rätselhaftes Pyramidenfragment führt uns. Von den 4000 Jahre alten Grabkammern im alten Ägypten über die Entstehung der Sammlung des Ägyptischen Museums in Berlin bis zur detektivischen Arbeit eines Ägyptologen an der Freien Universität Berlin. Was bedeuten die Hieroglyphen auf dem Fragment? Wovon ist das Fragment ein Teil? Und was ist eigentlich das?
Imra ma anra nisbaya baya natcha. Sitschu arita anra nisbaya baya.
Mein Name ist Sophie Ruch.
Und meiner Armin Hempel.
Und Sie hören Hinter den Dingen. 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Das verschwundene Pyramidenfragment. Wir schreiben den 19. November 1889. In Berlin ist ein Bauboom ausgebrochen. In der Hauptstadt des Deutschen Kaiserreiches entsteht vieles, was das Stadtbild bis heute prägt. Durch Lichterfelde fährt die erste elektrische Straßenbahn der Welt. Das Rote Rathaus ist gerade fertiggestellt und der Reichstag befindet sich mitten im Bau. Wir betreten die imposante Eingangshalle des neuen Museums. Säulen aus hellem Marmor tragen die aufwendige Kassettendecke. Biegen wir durch die schwere Tür aus Palisanderholz rechts ab und betreten die ägyptische Abteilung im Nordflügel des Museums. Über unseren Köpfen schwebt ein mächtiges Glasdach. Die Wände und Säulen sind reich und in prächtigen Farben mit Hieroglyphen und Bildern verziert. An den blauen Zwischendecken funkeln goldene Sterne. Wir halten Ausschau nach unserem Pyramidenfragment. Gleich werden wir es sehen. Nur noch ein paar Schritte und wir stehen vor einer leeren Vitrine. Szenenwechsel. Berlin-Dahlem im Sommer 2017. Armin besucht den Ägyptologen Stefan Hartleb vom Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung an der Freien Universität Berlin.
Hallo Stefan. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst und ich dich bei deiner Arbeit begleiten darf. Du beschäftigst dich mit der spannenden Geschichte eines verschwundenen Pyramidenfragments. Warum ist die Vitrine leer und was war da früher mal drin?
Hallo Armin. Das Fragment wurde 1889 entwendet. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Stück Stein, welches aus einer Wand herausgebrochen wurde. Die genaue Gesteinsart und ob es noch Farbreste darauf gab, ist nicht bekannt. Auch zur Größe haben wir keine genauen Angaben, aber es wird schätzungsweise die Größe eines Notizheftes gehabt haben. Das, was wir sagen können, ist, dass es ca. 4000 Jahre alt ist und dass man 26 Hieroglyphen in drei Kolumnen angeordnet hat.
Aber woher weißt du das denn, wenn du das Fragment gar nicht vorliegen hast?
Es gibt eine über 100 Jahre alte Publikation, die ägyptischen Inschriften aus den Königlichen Museen zu Berlin, wo unser Objekt mit der Inventarnummer 7495 im ersten Band erscheint. Dieser Band wurde von Heinrich Johann Schäfer, dem späteren Direktor des Ägyptischen Museums, bearbeitet. Schäfer konnte das Objekt dann nicht mehr im Original sehen und musste seine Abschrift von einer Abschrift machen.
Ach, damals war es auch schon weg. Du hast gesagt, auf dem Fragment sind 26 Hieroglyphen. Ist es denn möglich, die zu entziffern und weißt du, was die bedeuten?
Zweimal kann man einen Namen lesen, der auf der Basis des Eigennamens des Königs Pepi I. gebildet wird. Ankhesen Pepi.
Anranis Baya Baya.
Neben diesem Namen sind noch andere Begriffe zu sehen. Darunter zwei, die eine Sinneinheit bilden. Mesket Sechedu.
Maskasi Huta.
Mesket Sechedu kann man vielleicht mit Milchstraße übersetzen. Das, was es auf alle Fälle ist, ist ein Bereich im Himmel mit sehr vielen Sternen.
Hast du denn eine Idee, wovon das Fragment ein Teil ist, woher es vielleicht stammen könnte?
Interessanterweise haben wir neben dem Namen nur vier weitere Begriffe. Und doch ist es uns möglich, diesen Textschnipsel nahezu zu 100% einem ganz bestimmten Text zuzuordnen. Und dieser Text ist Teil des Pyramidentextkorpus. Diese Texte wurden ursprünglich an die Grabwände der unterirdischen Grabanlagen von Pyramiden angebracht.
Entschuldigt, einen Augenblick.
Ist Teil des Pyramidentextkorpus.
Die Expertenminute.
Die Pyramidentexte sind das älteste erhaltene religiöse Textgut der Menschheit. Ihre erste uns bekannte schriftliche Bezeugung stammt aus der Pyramide des ägyptischen Königs Unas um 2350 vor Christus, daher auch der Name Pyramidentexte. Sie wurden von da an mehr als 2500 Jahre im alten Ägypten überliefert, nicht nur in Pyramiden, sondern auch in Gräbern, auf Statuen, Stelen, Särgen oder Sarkophagen, und sie weisen damit eine längere Tradition auf als die Bibel. Diese Texte, von denen viele Ritualsprüche sind, dienten dem Himmelsaufstieg des verstorbenen Königs. Sie wurden ursprünglich anlässlich seines Begräbnisses rezitiert und sollten insbesondere seine Aufnahme in die Göttergemeinschaft garantieren. Im Laufe der Geschichte wurden sie auch von Königinnen und hohen Beamten genutzt. Derzeit sind uns mehr als 800 Pyramidentextsprüche bekannt, wobei ein Spruch einen Umfang von wenigen Zeilen bis zu einer DIN A5-Seite in Übersetzung haben kann.
Sagt Professor Jochem Kahl, Experte für altägyptische Philologie an der Freien Universität Berlin. Stefan Hartlepp beschäftigt sich also mit einem Stück Stein, das es gar nicht mehr gibt. Es wurde im vorletzten Jahrhundert aus dem Neuen Museum in Berlin entwendet. Auf dem Fragment befinden sich insgesamt 26 Hieroglyphen, die auf einen Pyramidentextspruch hindeuten.
Die Pyramidentextsprüche beginnen im Idealfall mit Jet Medu.
Jet Mutuba.
Was sozusagen Rezitation bedeutet. Dies hat es uns auch erleichtert, die Pyramidentextsprüche zu separieren, sodass man sie heute durchzählen kann. Unser Text ist Teil des Pyramidentextspruches 262.
Außer dem Namen Ankhresenpepi sind aber nur 4 Wörter auf dem Fragment zu lesen. Und du bist dir trotzdem sicher, obwohl du nur so wenige Informationen hast, dass es genau zu diesem Pyramidentextspruch gehören muss?
Man kann sich das vorstellen, man hat einen Schnipsel eines Romanes von einer einzigen Romanseite. Jede Seite stellt einen Pyramidentextspruch dar. Und man hat jetzt diesen Schnipsel und auf diesem Schnipsel sind 5 Reste von Zeilen. Und man hat 4, 5, 6 Begriffe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kombination 2, 3, 4 Mal in diesem Roman vorkommt, ist einfach sehr gering, sodass man diesen Schnipsel dieser Romanseite oder ob er sagt diesem Roman wirklich zuordnen kann.
Es sei denn, die Worte, die man dort findet, sind dann und, der oder im.
Genau, da haben wir bei unserem Fragment sehr viel Glück. Denn dieses Mesket Sechedu findet sich nur in 2 Pyramidentextsprüchen. Und in Kombination mit den beiden anderen Begriffen, Nechi, entgehen, verschonen, und Peri, herausgehen, kann man ganz einfach einen der beiden ausschließen und den anderen zuordnen.
Auf dem verschwundenen Fragment stehen also definitiv einige Worte dieses Pyramidentextspruches 262. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich mit diesem Fragment zu beschäftigen?
Ich bin durch die unveröffentlichte Doktorarbeit eines österreichischen Kollegen, Roman Gundacker, auf dieses Fragment gestoßen. Falls es gelingen würde, dieses Objekt einer Königin oder einer Pyramide zuzuordnen, dann wäre dies für meine eigene Forschung wichtig.
Und ganz konkret, was sind die Fragen, die du dir in Bezug auf das Fragment stellst?
Ganz einfach, wer war diese Person, die auf dem Fragment erwähnt wird? Aus dem Alten Reich haben wir die Belege für Ankhresenpepi 1 bis 4. Jedoch kann es auch immer noch eine 5. Königin des gleichen Namens sein. Oder aber eine Privatperson, die beispielsweise im Totenkult des Königs tätig war.
Aber Ankhresenpepi die 5. ist noch nicht belegt? Und das könnte dann heißen, dass wir uns auf der Suche nach einer neuen, bisher noch nicht entdeckten Pyramide befinden?
Das hängt ganz davon ab, wer die auf dem Fragment erwähnte Ankhresenpepi ist. Und genau das versuche ich jetzt zu klären.
Okay.
Stefan wird eine Weile brauchen, um die Identität der auf dem Fragment erwähnten Ankhresenpepi zu klären. Das verschafft uns die Gelegenheit, etwas mehr über die Pyramidentextsprüche und deren Funktion zu erfahren. Herr Professor Kahl?
Die hauptsächliche Funktion der Pyramidentextsprüche Sprüche war, dem verstorbenen König den Himmelsaufstieg zu gewährleisten, seine Aufnahme in die Göttergemeinschaft zu sichern, die Teilnahme am Lauf der Sonnenbarke und damit am Fortlauf der Welt zu garantieren. Zusätzlich hatten manche der Sprüche auch einen Schutzfaktor, wenn man so sagen kann. Es waren Sprüche gegen Schlangen beispielsweise, gegen andere gefährliche Wesen. Und das eben Aufzeichnen dieser Sprüche auf den Wänden sollte diese dauerhafte Wirksamkeit der Sprüche garantieren.
Und bei dem Begräbnisritual wurden die Pyramidentextsprüche rezitiert.
Es gab dann bestimmte Priester, die sogenannten Vorlesepriester, die eben diese Texte dann vortrugen. Diese Vorlesepriester werden von uns heute mit diesem Namen bezeichnet. Altägyptisch hießen sie Cherihabet, also wörtlich der mit der Festrolle.
Hören wir nun in den Pyramidentextspruch 262 hinein, basierend auf einer Übersetzung von Dr. Roman Gundacker aus Wien.
Rezitation: Verkenne nicht Anchesenpepi, o Re, denn du kennst Anchesenpepi. Lasse nicht zu, dass dich Anchesenpepi verkenne, o Re, denn Anchesenpepi kennt dich. Sie möge zu dir, Größter der Gemeinschaft der Versorgten, Herr der Menschheit, sagen: Verkenne nicht Anchesenpepi, o Tot, denn du kennst Anchesenpepi. Lasse nicht zu, dass dich Anchesenpepi verkenne, o Tot, denn Anchesenpepi kennt dich. Sie möge zu dir, der alleine ruht, sagen.
Die verstorbene Anchesenpepi wird hier reihum den Göttern vorgestellt. Sie ist auf dem Weg, ein Teil dieser göttlichen Gemeinschaft zu werden.
Anchesenpepi passierte das Haus jenes Baas und somit entkam Anchesenpepi der Gewalt des großen Sees. Anchesenpepi setzte über in der großen Barke, ohne dass in ihr Fährgeld angenommen worden wäre und ohne dass der weiße Palast der Großen sie von der Milchstraße der Sterne ferngehalten hätte. Siehe, Anchesenpepi, sie hat die Höhe des Himmels erreicht und Anchesenpepi hat das Sonnenvolk gesehen.
Hier tauchen wir ein in die Vorstellungen der alten Ägypter darüber, was nach dem Tod geschieht. So steht beispielsweise der große See, der im Text erwähnt wird, für die Einbalsamierung. Wenn es heißt, Anchesenpepi passierte das Haus jenes Baas, so hat sie ihren Körper verlassen und steigt nun in den Himmel auf. Nach altägyptischen Glaubensvorstellungen setzt sich nämlich die Königin aus verschiedenen Wesenheiten zusammen, den sogenannten Ka und Ba, die nach dem Tod der Königin zum Ach verschmelzen.
Im weitesten Sinne können wir das vielleicht auch mit christlicher Religion und einer Seelenvorstellung vergleichen. Beim Ka ist es eben so, dass er als eine Art Lebenskraft im Grab den Kontakt mit dem Diesseits hielt, und zwar an einer an der Grabwand angedeuteten Tür. Dann gibt es die andere Wesenheit, das ist der Ba. Der konnte sich nach altägyptischer Vorstellung komplett vom Leichnam, vom Sarg und auch vom Grab lösen und entfernen. Und dann gibt es noch den sogenannten Ach. Und der Ach, das ist eben die Form des Verstorbenen, die nach verschiedensten Ritualen, die wir als Verklärungen kennen, das sind insbesondere gesprochene Texte, eine, wenn man so möchte, Verwandlung des Verstorbenen zu einem Mitglied der Göttergemeinschaft bezeichnet.
Auf unserem Fragment befinden sich also einige Worte aus dem Verklärungsritual für Anchesenpepi. Nur wissen wir aber immer noch nicht, um welche der vielen Anchesenpepis es sich handelt. Gibt es Neuigkeiten, Armin?
Da frage ich gleich mal nach. Stefan, konntest du das Fragment schon einer der Anchesenpepis zuordnen?
Nicht ganz, aber der Reihe nach. Wir haben 4 belegte Anchesenpepis, eine neue 5. Königin oder eine Privatperson. Das Grab von Anchesenpepi der Ersten wurde bislang noch nicht gefunden. Die Königin hat es aber zweifelsohne gegeben. Unser Fragment könnte aus einer frühen Plünderung ihres Grabes stammen. Der Ort des Grabes ist nicht mehr bekannt. Auch Roman Gundacker geht in seiner Doktorarbeit von dieser Theorie aus und ordnet das Fragment Anchesenpepi der Ersten zu. Ich bin da eher skeptisch.
Ein geplündertes und heute verschollenes Grab. Klingt abenteuerlich. Wie ist es denn mit Anchesenpepi der Zweiten?
Da warte ich noch auf Antwort. Die Pyramide von Anchesenpeby II. Wurde 1998 von der MAFS, der Mission Archéologique Franco-Suisse de Saqqara, entdeckt. Diese Forschergruppe ist seit den 60er Jahren in Saqqara aktiv. Saqqara liegt ungefähr 20 Kilometer südlich von Kairo und ist einer der wichtigsten Orte in Ägypten. Hier befinden sich alle Pyramiden, in denen Pyramidentexte gefunden wurden. Ich habe jetzt Kontakt zur MAFS aufgenommen, speziell zu Dr. Bernard Mathieu, der mit der Rekonstruktion der Pyramidenanlage von Anchesenpeby II. Betraut wurde.
Das klingt vielversprechend, könnte ja ein Treffer sein. Und davon mal abgesehen, wie sieht es mit den nachfolgenden Anchesenpebys aus?
Die Gräber von Anchesenpeby III. Und der IV. Sind bekannt und erforscht. In beiden Grabkammern gab es keinerlei Pyramidentexte an den Wänden. Die kommen also nicht in Frage.
Bleibt also noch die bisher unentdeckte Pyramide?
Es bliebe auch die Variante, dass es sich um eine Privatperson handelt. Zunächst fanden die Pyramidentextsprüche ja nur bei den Königen und Königinnen Verwendung. Später bekamen dann auch Privatpersonen das Privileg, diese Texte zu nutzen. Aber natürlich könnten wir auch auf der Suche nach einer bislang unentdeckten Pyramide einer unbekannten 5. Königin dieses Namens sein.
Und das ist wirklich möglich? Ich war ja noch nie auf so einem Ausgrabungsgelände wie in Saqqara. Du meinst, es kann wirklich sein, dass da eine ganze Pyramide bislang übersehen wurde?
Nun, man muss sich das so vorstellen, dass man eine große Pyramide hat, die des Königs. Aber um die Hauptpyramide sind noch andere Grabstätten. Es gibt kleinere Pyramiden von Königinnen und Prinzen und dann gibt es auch noch kleinere Privatgräber. Heutzutage sieht man beispielsweise von den Königinnenpyramiden die Spitzen, sprich die oberen Teile von den Grabanlagen, kaum noch, weil sie abgetragen worden sind.
Verstehe. Wenn es sich also um die bisher unentdeckte Pyramide von Anchesenpeby V. handeln sollte, wäre der oberirdische Teil einfach nicht mehr zu sehen. Okay. Also sind wir bei der Zuordnung unseres verschwundenen Pyramidenfragments aber doch noch nicht am Ziel. Da gibt es ja immer noch viele Möglichkeiten. Hoffen wir, dass uns deine Anfrage bei der Forschergruppe in Frankreich jetzt einen Schritt weiterbringt.
Genau. Bis dann.
Zeitsprung. Die Beerdigung der Anchesenpeby. Im flackernden Schein der Fackeln schimmern grün-bläulich die Hieroglyphen, mit denen die Wände der Grabkammer dicht beschrieben sind. Am Ende der Kammer steht der dunkelblaue, massive Sarkophag mit der einbalsamierten Leiche. Und über dem Sarkophag ist die spitz zulaufende, himmelblaue Decke, bemalt mit unzähligen, golden funkelnden Sternen. Neben dem schmalen Eingang zur Kammer knien zwei Priester. Sie sind mit einem roten Lendenschurz und einer Schärpe, die quer über die Schulter gebunden ist, bekleidet und tragen eine schulterlange Perücke. Sie geben ein tiefes Brummen von sich und schlagen sich dabei rhythmisch mit der flachen Hand auf die Brust. Nun betritt die Vorlesepriesterin den Raum.
Chitmutuba. Imrama anranis bayapaya natcha. Sitschu arita anranis bayapaya. Imrata armachu anranis bayapaya natcha. Sitch anranis bayapaya rita chu. Achtas arak sik. Imrata armachu anranis bayapaya cha hauti. Sichan ranis bayapaya ritachu. Shatina si shinuya pi. Sayasun anranis bayapaya miriu.
Danke, Anne.
Ja, gern. Hat Spaß gemacht.
Das war ein Ausschnitt aus Pyramidentextspruch 262. Diese Tonaufnahme ist eine kleine Sensation, denn wir wissen so gut wie nichts darüber, wie sich die ägyptische Sprache zu Anchesenpebys Zeiten angehört hat. Zwar sind die Hieroglyphen in Stein gemeißelt, über die Jahrtausende erhalten geblieben, und wir sind heute auch in der Lage, das Altägyptische zu lesen und zu schreiben. Doch wie die Wörter geklungen haben, ist uns ein Rätsel. Dennoch wagt sich weltweit eine Handvoll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, den Klang der altägyptischen Sprache auch heute wieder hörbar zu machen. Unsere altägyptische Fassung wurde eigens von Roman Gundacker angefertigt, dessen Doktorarbeit Stefan inspiriert hat, das Fragment zu suchen. Dr. Gundacker ist Ägyptologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Institut für Orientalische und Europäische Archäologie und Dozent an der Universität Wien.
Roman Gundacker.
Hallo Herr Gundacker und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sie rekonstruieren den Klang der altägyptischen Sprache. Das ist eine Sprache, die schon seit mehreren Jahrtausenden nicht mehr gesprochen wird. Ich frage mich da, warum tun Sie das?
Nun, ich denke, was man sich ganz besonders vor Augen halten muss, ist, dass man dadurch einen Schritt näher an den Quellen und an den Personen, die in den Quellen reflektiert sind, dran ist. Man bekommt also einen unmittelbareren, einen direkteren Eindruck von der damaligen Kultur, auch von den damaligen Umständen. Und wenn man Dinge wie Wortspiele oder dergleichen bedenkt, auch von Denkmustern, vielleicht ein Stück weit von Humor, aber auch von Stilempfinden und Ähnlichem der damaligen Zeit. Aus einer anderen Hinsicht ist das Ganze aber auch für den Fortgang der Wissenschaft von größter Bedeutung, weil viele Texte durch Wortspiele einen Doppelsinn tragen. Und oftmals kann man diesen Doppelsinn aber nur erschließen, wenn man dieses Wortspiel oder den Gleichklang von Wörtern tatsächlich wahrnehmen und verstehen kann. Also es fördert auch das Verständnis der Texte.
Und welche Hinweise haben Sie darauf, wie die alten Ägypter geklungen haben könnten? Vor allem, weil die meisten Vokale in der Hieroglyphenschrift ja überhaupt nicht vorkommen?
Die Hinweise kommen zum Teil natürlich aus dem Koptischen, also der allerjüngsten Stufe des Ägyptischen, die allerdings schon 2000 Jahre nach den Pyramidentexten liegt, teilweise sogar mehr als 2000 Jahre, und für die Zeit davor aus der sogenannten Nebenüberlieferung, also wenn ägyptische Wörter in den Schriftsystemen anderer Sprachen, wie zum Beispiel Griechisch oder Hebräisch oder auch in der Keilschrift, notiert wurden.
Und was war bei der Rekonstruktion unseres Textes, unseres Pyramidentextspruches, die größte Herausforderung für Sie?
Wenn man, so wie die Aufgabe, die von Ihnen gestellt wurde, war, einen Text zu rekonstruieren, dann ist teilweise die Schwierigkeit, einzelne Wörter zusammenzufügen oder einzelne Wörter überhaupt zu rekonstruieren, also die Vokale für sie zu finden und sich zu überlegen, wie unter diesen speziellen Bedingungen die Konsonanten geklungen haben könnten.
Hätten Sie dafür vielleicht ein Beispiel?
Wenn man an das Lateinische denkt, so wurde mit der Zeit der Laut K, der mit dem C geschrieben ist, vor Vokalen wie I oder E anders ausgesprochen, was im Italienischen in C resultiert. Also aus Kaiser wurde Cäsar und so weiter. Ähnliche Phänomene gab es im Ägyptischen natürlich auch. Für die frühesten Phasen fehlen Nebenüberlieferungen. Und da bleibt dann auch wirklich reine Theorie. Also es bleibt sehr viel der Wissenschaft überlassen und so manches wird noch bewiesen oder zumindest gefestigt werden müssen.
Vielen Dank, Herr Gundacker.
Jetzt aber zurück zu Stefan Hartleb. Da bin ich gespannt, ob es Neuigkeiten vom französischen Forscherteam gibt und ob wir nun Klarheit über die Zuordnung unseres Pyramidenfragments zu einer Ankresenpepi haben.
Und, hast du Antwort von deinen Kollegen aus Frankreich erhalten?
Ja, Dr. Bernard Mathieu hat mir geantwortet. Im Grab von Ankresenpepi II. Befindet sich der Pyramidentextspruch 262 an der Südwand. Und in seiner Rekonstruktion fehlt der Teil mit Meskhetserretu tatsächlich noch.
Aber
wir müssen diese Königin leider auch ausschließen, denn die Leserichtungen der Hieroglyphen stimmen nicht überein. Die Hieroglyphen an der Südwand der Grabkammer werden von rechts nach links gelesen, während sie auf unserem Fragment von links nach rechts zu lesen sind.
Was, verstehe ich das richtig, dass man Hieroglyphentexte in verschiedene Richtungen schreiben und lesen kann?
Genau. Die Eigenheit der Hieroglyphenschrift ist, dass man einen Text zum einen in Zeilen oder in Kolumnen anordnen kann und dass man dann die Hieroglyphen entweder links oder rechts gerichtet anordnen kann. Das heißt, man kann einen Text von links nach rechts lesen oder auch von rechts nach links.
Und denkst du, dass es sein kann, dass der Spruch vielleicht mehrfach in der Pyramide vorkam, einmal von links nach rechts geschrieben und vielleicht einmal von rechts nach links?
Das ist unwahrscheinlich, da dieser Pyramidentextspruch pro Grabanlage immer nur einmal verwendet wurde.
Also Ankhesenpepi II. Ist damit dann auch ausgeschlossen. Fällt dir noch irgendetwas ein, was du tun kannst, um vielleicht doch noch herauszubekommen, woher das Fragment stammt?
Ich kann mal Kontakt zum Ägyptischen Museum hier in Berlin aufnehmen, da das Fragment Teil der Sammlung war. Vielleicht gibt es ja noch unpubliziertes Archivmaterial.
Während Stefan per E-Mail eine Anfrage ans Archiv stellt, macht Armin sich auf den Weg ins neue Museum. Dort, wo das Fragment 1889 verschwunden ist, haben wir bisher tatsächlich noch gar nicht nachgefragt. Das 2009 wiedereröffnete neue Museum. Die Bruchstücke des Gebäudes, die den Zweiten Weltkrieg überdauert haben, sind umgeben von modernem Ziegelmauerwerk. Steigen wir die majestätische Treppe in der Eingangshalle hinauf. Links und rechts führen vergleichsweise unauffällige schmale Türen zu der ägyptischen Sammlung. Ein neues Glasdach schwebt über den Ausstellungsräumen. Im ägyptischen Hof stehen die in ihrer Naturfarbe belassenen Baumaterialien mit ihren glatten und schlichten Oberflächen im Kontrast zu den bunt bemalten und verzierten Bruchstücken des Vorgängerbaus. Ein Dialog der Epochen und Ausstellungskonzeptionen. Wir treffen Dr. Olivia Zorn, die stellvertretende Direktorin des Ägyptischen Museums und der Papyrussammlung.
Guten Tag, Frau Zorn. Das Ägyptische Museum in Berlin wurde 1855 eröffnet. War unser Fragment gleich von Anfang an mit dabei?
Nein, das Fragment wurde erst 1875 in Kairo erworben und konnte deshalb 1855 auch noch nicht ausgestellt werden.
Und wie ist die Berliner Sammlung entstanden? Wer hat sie konzipiert?
Ja, die Sammlung reicht ja eigentlich bis in die kurfürstlichen Kunstkammern zurück. Die ersten Ägyptiaka kamen schon 1698. Dann kam aber Giuseppe Passalacqua, ein italienischer Pferdehändler, der aus Ägypten auch sehr viele Objekte mitbrachte. Und er ist eigentlich, könnte man schon sagen, der Vater des Ägyptischen Museums. Und er verkaufte dann seine Sammlung an den preußischen König, der einen Deal mit ihm machte, weil die Sammlung war zu teuer am Markt. Und dann sagte Passalacqua, er geht mit dem Preis um die Hälfte runter, unter der Bedingung, dass er Direktor des Hauses auf Lebenszeit wird. Und das ist eigentlich auch die Geburtsstunde des Museums für eine öffentliche Präsentation. Und damit begann auch die Ausgestaltung im neuen Museum. Da legte zunächst Giuseppe Passalacqua tatsächlich eine Ausgestaltung der Räume vor. Allerdings der junge, aufstrebende erste deutsche Ägyptologe Richard Lepsius war nicht begeistert von Passalacqua und setzte sich ihm gegenüber durch. Er war Vizedirektor und war dann eigentlich auch maßgeblich beteiligt für die Ausgestaltung des Ägyptischen Museums.
Und für diese Ausgestaltung wurden ja sicherlich in Ergänzung zu der bereits vorhandenen Sammlung dann unzählige Exponate gebraucht, um die Ausstellungsräume zu füllen. Dafür war dann Richard Lepsius zuständig?
Ja, Richard Lepsius war vom jungen preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Auf eine mehrjährige Expedition nach Ägypten und in den Sudan geschickt worden. Und er leitete eben von 1842 bis 1845 diese Expedition als wirklich noch ganz junger Forscher und brachte von dort ungefähr 1500 ägyptische Originale als Geschenk des ägyptischen Khediven Mohammed Ali an den preußischen König zurück.
Können Sie uns was darüber erzählen, wie sich eine solche Expedition zusammensetzte?
Im 19. Jahrhundert gab es ja noch keine etablierte Ägyptologie. Das heißt also, Richard Lepsius war der einzige Ägyptologe in dieser Crew. Ansonsten waren es vor allen Dingen Zeichner und Architekten.
Wenn wir nachvollziehen wollen, wie unser Fragment nach Berlin gelangen konnte, dann müssen wir die Begründer der modernen Ägyptologie auf eine ihrer Expeditionen begleiten. Einer von ihnen war Georg Gustav Erbkam, ein 31 Jahre alter Architekt und Bauforscher. In sein Tagebuch notiert er am 1. Dezember 1842:
Heut früh war ein erster Berliner Herbsttag. Kalt und dichter Nebel lag über der ganzen Gegend. Die Pyramiden waren gänzlich verschwunden. Um 7:30 Uhr im Finstern ward beschlossen, das Innere der zweiten Pyramide zu besichtigen. Lampen und Lichter werden verteilt und nun geht es in der Finsternis auf für mich wohlbekannten Pfaden nach dem Plateau. Mit Mühe wird der Schutthaufen erklommen und der Eingang ist erreicht. Meine Schuhe, ich gehe jetzt immer ohne Strümpfe, lasse ich draußen und gebückt geht es nun den abschüssigen, mit Granit sauber ausgelegten Gang hinab. Die Fugen sind mit Kalk oder Gips gemauert. Schwache, rote Linien sind die einzige Spur, die von Ägypterhänden auf der weißen Fläche zu haften scheinen. Gegen die Nähe der Kammer hin kam eine große Menge Fledermäuse uns entgegengeschwirrt. Endlich traten wir in die sehr geräumige, hohe Kammer, wo die großen Blöcke des Fußbodens, die man aufgebrochen, in wilder Unordnung umherlagen. Gegen Westen stand der granitne, sauber und glatt gearbeitete große Sarkophag, der bis zum Deckel eingemauert war. Vor Belzoni, der im März 1818 den Eingang in diese Pyramide fand, war der Sarg schon geplündert. Hieroglyphen, keine Spur. Die ganze Kammer hatte eine schräge, zeltartige Decke. Nachdem wir dies alles genau beobachtet, traten wir den Rückweg an. Wo der schräge Gang aufwärts führt, geht ein zweiter Gang schräg abwärts in eine zweite Kammer. Doch ist der Zugang daselbst verschüttet. Lepsius und viele der anderen krochen noch hier hinein. Für mich war es zu viel. Und nachdem ich mit meiner Lampe an die Decke des Ganges meinen Namen geschrieben, kam ich glücklich wieder am Eingange an und kehrte heim, wo dann noch warmer Tee zum Beschluss dieser Nachtfahrt gereicht wurde.
Frau Zorn, wie entschied Lepsius denn, was konkret von diesen Expeditionen mitgebracht werden sollte? Und wie wurde die Sammlung dann aus den mitgebrachten Artefakten konzipiert?
Lepsius hatte sich vorab tatsächlich auch eine Liste gemacht, was er sich gerne ansehen möchte und was er vielleicht auch gerne im Original mitbringen wollte. Lepsius wollte einfach, dass sich die Besucher so fühlen, als wenn sie ein ägyptisches Grab oder einen ägyptischen Tempel betreten.
Wie er dieses unmittelbare Erleben im neuen Museum erreichen wollte, beschreibt er in einem Brief am 11. Juli 1845 aus Kairo nach Berlin.
Es wird sich nicht leicht jemals wieder eine so günstige Gelegenheit finden, bei der ersten Einrichtung eines Museums so sehr alle Mittel zur Hand zu haben, ein in jeder Hinsicht wahrhaft Ganzes zu schaffen und zugleich dem Publikum so viel Neues und Bedeutendes in Plan, Material und Anordnung zu bieten, wie bei der Einrichtung des ägyptischen Museums. Jeder Tempel, jedes Grab, jede Palastwand war bei den Ägyptern von oben bis unten mit gemalten Skulpturen oder mit Bildern geschmückt. Es würde sich zuerst fragen, in welchem Stile man diese Bilder auszuführen hätte. Es können nun entweder freie Kompositionen in griechischem Stile oder streng ägyptische Darstellungen, mit Vermeidung jedoch der ägyptischen Perspektive, also eine Art Übersetzung, oder reine, nur dem einzelnen Bedürfnis angepasste Kopien echt ägyptischer, von uns gezeichneter Darstellungen sein. Es scheint mir die dritte Art allein übrig zu bleiben.
Lepsius wendet sich also gegen Wandbemalungen in antikisierendem Stil. Dies hätte zwar der Mode seiner Zeit entsprochen, mit den Originalmotiven der altägyptischen Malerei hätte es aber nicht viel zu tun gehabt. Ebenso ist er gegen eine Übersetzung der altägyptischen Malerei in die Sehgewohnheiten der Europäer des 19. Jahrhunderts. Er möchte die prächtigen Malereien, die er in den Pyramiden vorgefunden hat, so originalgetreu wie möglich an die Wände des Museums bringen. Im Grunde will er den zukünftigen Besuchern des Museums ein ähnliches Erlebnis bieten, wie es die Pioniere der Ägyptologie bei ihrer Entdeckung der Wandbemalung hatten.
Die Decken in den Vorzimmern könnten blau mit goldenen Sternen sein, die gewöhnliche Darstellung des ägyptischen Himmels. Und in den historischen Sälen die langen Reihen der breit beschwingten Geier, der Symbole des Sieges, mit denen die meisten Decken der Tempel und Paläste unvergleichlich prächtig geschmückt sind. Endlich dürften auch hieroglyphische Inschriften nicht fehlen, die so wesentlich mit allen ägyptischen Darstellungen verbunden sind und in bunten Farben einen prachtvollen Eindruck machen.
Es gab aber tatsächlich Mitte des 19. Jahrhunderts auch schon unterschiedliche Museumskonzepte. Das eine war eben, dass man versuchte, das Umfeld der Objekte möglichst detailgetreu nachzubilden. Das war das, was Lepsius auch und auch in Wien gemacht wurde. Andererseits, auch die Gestaltung von Lepsius wurde kurz nach der Eröffnung des neuen Museums sehr stark kritisiert, ging dahin, die Objekte doch in den Vordergrund zu rücken und nicht ablenkende Dekorationen an die Wände zu machen. Also das war im 19. Jahrhundert durchaus schon verbreitet, diese sehr extremen Ausstellungskonzepte.
Und welchen konzeptionellen Ansatz verfolgen Sie dann heute? Versuchen Sie immer noch, die Besucher sozusagen ins alte Ägypten eintauchen zu lassen?
Natürlich sollen die Besucher auch eintauchen und sie sollen auch Freude an einer Ausstellung haben. Nur wir rücken jetzt die Objekte natürlich in den Vordergrund und versuchen sie natürlich in ihrem Kontext zu erläutern, aber nicht damit, dass wir die Wände dekorieren, so wie es halt im 19. Jahrhundert üblich war.
Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Entstehungsgeschichte und die Ausstellungskonzeptionen des neuen Museums in Berlin. Wenn wir jetzt nochmal zu unserem Fragment zurückkehren, welche Gründe kann es denn dafür geben, dass es heute in der Sammlung fehlt?
Die Möglichkeiten sind, dass es wirklich gestohlen wurde, wobei natürlich ein solches Fragment philologisch interessant ist, natürlich, aber nicht unbedingt für den Laien. Da gibt es sicherlich andere Objekte, die eher gestohlen worden sind. Andererseits, natürlich könnte es entnommen worden sein und dann nicht zurückgekommen sein. Auch solche Fälle haben wir, dass Objekte entliehen wurden an andere Sammlungen zu Forschungszwecken, zu Ausstellungszwecken und sind dann nicht mehr zurückgekehrt aus verschiedenen Gründen. Das würde ich nicht als Raub oder Diebstahl bezeichnen. Nur dann haben wir tatsächlich konkrete Hinweise in unseren Inventarbüchern oder in unseren Akten, das besagt, wohin das Objekt ausgeliehen wurde oder dass es jemand zu Forschungszwecken entnommen hat.
Könnte sich unser Fragment vielleicht sogar noch im Magazin des Museums befinden?
Aktuell führen wir eine Revision durch und haben auch noch Objekte tatsächlich gefunden, die wir schon als vermisst eingestuft hatten. Aber das sind meistens Objekte, die im Zweiten Weltkrieg als vermisst deklariert waren.
Wenn bei der Revision noch immer Objekte gefunden werden, gibt es dann vielleicht noch unausgepacktes Material?
Also nicht ausgepackt würde ich so nicht sagen. Es ist ja einiges eingepackt worden zur Auslagerung während des Zweiten Weltkriegs oder kurz davor. Und das Material ist ja grundsätzlich vorher schon mal gesichtet worden und eingeordnet worden. Wir haben natürlich noch Kisten, in denen diese Objekte, die schon bekannt sind, noch gemeinsam gelagert sind und noch nicht ausgepackt sind. Aber vor allen Dingen im Papyrusbereich, da stammen tatsächlich noch so ungefähr 100 Kisten mehr oder weniger ungesichtet.
Und was würden Sie schätzen, wie lange das so dauern wird, das alles zu sichten?
Was jetzt den ägyptischen Bereich, also Statuen, Reliefs und so angeht, hoffen wir, dass wir unsere Generalrevision innerhalb von 2 Jahren, jetzt noch den kommenden 2 Jahren, abschließen können, dass wir schon sagen können, das Objekt gibt es wirklich nicht mehr, also dass wir jedes Objekt irgendwie zuweisen können. Im Bereich der Papyri schätze ich 100 Jahre.
Armin, ich habe eine E-Mail vom Archiv erhalten.
Bin gleich da. Bei dir gibt's Neuigkeiten?
Richtig. Frau Dr. Zorn hat mir die Archivdokumente zu unserem Fragment zugeschickt.
Frau Zorn? Ich war doch gerade noch... Na egal. Was hat sie denn geschickt?
Zum einen Auszüge aus den Archivbüchern, die alle handschriftlich sind. Dann noch Objektzettel, auf dem sämtliche Informationen zu dem Objekt sind. Bei uns zum Beispiel sind das 2 Zettel, die auch eine Kopie des Fragmentes enthalten.
Und was hat sich daraus für uns jetzt Neues ergeben?
Auf den ersten Blick scheint es nicht zu sein, aber auf den zweiten Blick ist da ziemlich viel drin, was für unser Fragment bedeutend ist. Das Material ist jetzt auch klar. Es muss Kalkstein gewesen sein, was da auch notiert ist. Farb- oder Stuckreste werden nicht erwähnt, sodass man davon ausgehen kann, dass diese nicht mehr vorhanden oder sichtbar waren. Zudem wissen wir jetzt die Ausmaße. Es ist ungefähr so groß wie ein DIN A5 Blatt, 19 cm hoch und 15,5 cm breit.
Aber was hast du jetzt rausgefunden? Suchen wir nun doch wieder nach der bisher unentdeckten Pyramide?
Vermutlich nicht. Aber dafür haben wir eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Nämlich, dass die einzige Publikation, sprich die Abbildung, die jedem Ägyptologen auf der Welt zur Verfügung steht, falsch ist. Denn diese Abbildung ist spiegelverkehrt. Was im Grunde für das Lesen der Hieroglyphen kein Problem ist. Jedoch haben wir aufgrund der Leserichtung eine Quelle zuvor ausgeschlossen. Nämlich die Grabanlage von Amenhotep II. Der Pyramidentextspruch 262 an der Südwand der Grabkammer liest sich ja von rechts nach links. Und unser Fragment, wie wir jetzt wissen, auch.
Also ist die bekannte Grabanlage von Amenhotep II. Wieder im Rennen? Konntest du das bereits mit den Ergebnissen der französischen Forschergruppe abgleichen?
Auch Bernard Mathieu hatte sich bereits mit unserem Fragment aus Berlin beschäftigt, hat es aber wie alle anderen Forscher aufgrund der Leserichtung verworfen. Aufgrund meiner aktuellen Forschungen und den Informationen, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe, konnte er nun dieses Fragment in seine Rekonstruktion der Südwand der Grabkammer von Amenhotep II. Einordnen.
Es passt dort hinein. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und damit können wir jetzt fast alles rekonstruieren. Gesteinsart, Größe, die Farbe der Hieroglyphen und den genauen Fundort. Und wir können jetzt sagen, dass das Fragment ca. 4300 Jahre alt ist.
Okay. Allerdings müsste ich jetzt schon noch mal ganz naiv nachfragen, warum ist es nicht früher schon jemandem aufgefallen, dass das spiegelverkehrt abgedruckt ist?
Ganz einfach, wenn man nicht ahnt, dass es ein Problem gibt, sprich, dass die Darstellung spiegelverkehrt ist, dann forscht man auch nicht nach. Und aus hieroglyphischer Sicht war die Darstellung nicht falsch, man konnte sie lesen.
Also eigentlich nur ein ganz kleiner Fehler, den du da aufgedeckt hast.
Ägyptologie und Forschung im Allgemeinen kommt sehr oft nur in kleinen Schritten voran. Wir haben es geschafft, dass dieses unscheinbare Fragment Forscher aus drei Nationen zum Nachdenken bewegt hat. Ein nicht mehr existentes Fragment hat nun seinen ursprünglichen Platz an der Südwand der Grabkammer der Königin Amenhotep II. Zurückgewonnen und ein kleines Problem in der Ägyptologie wurde gelöst. Meine Arbeit ist getan.
Dann habe ich auch keine Fragen mehr. Danke, Stefan.
Sehr gern. Danke euch.
Ob unser Fragment nun in irgendeiner Kiste liegt, sich in einer Privatsammlung versteckt oder gar zerstört wurde, in jedem Fall existiert es in der Arbeit von Stefan Hartleb. Ganze 128 Jahre nachdem es verschwunden ist, ist es ihm gelungen, das genaue Alter und den Herkunftsort des Fragments zu bestimmen. Wir schreiben das Jahr 2018. Auf der Museumsinsel in Berlin mischen sich seit geraumer Zeit erneut Baugeräusche unter den Straßenlärm. Das wiedererrichtete Stadtschloss hat klare Konturen angenommen. In seinem Inneren verspricht das Humboldt-Forum neue Schauräume, die das Wissen verschiedener Kulturen erfahrbar machen. Wieder sind Objekte und Sammlungen in Bewegung geraten, ganze Museen ziehen um und wieder ist ein heftiger Streit entbrannt, um die geeigneten Präsentationsweisen für die Artefakte, die von vielen Jahrtausenden Menschheitsgeschichte erzählen. Das war das verschwundene Pyramidenfragment. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und bleiben Sie in Bewegung.
Chitmutuba.
Das war das verschwundene Pyramidenfragment aus der Reihe Hinter den Dingen, 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Eine Produktion des Sonderforschungsbereichs Episteme in Bewegung an der Freien Universität Berlin. Federführend Christiane Hasselmann, Jan Fussek, Armin Hempel und Katrin Wächter. Ein Podcast mit Stefan Hartleb, außerdem mit Roman Gundacker, Jochem Kahl und Olivia Zorn. Stimmen Friederike Kreutsch sowie Markus Anhäuser, Anne Hartleib und Matthias Kelle. Hinter den Dingen entsteht in Kooperation mit den Staatlichen Museen zu Berlin preußischer Kulturbesitz. Deutschlandfunk Kultur ist Medienpartner.